das ist ja eigentlich das Thema auch jetzt von diesem Lied. God of Revival, der Gott der Erweckung, der Gott der Wiederbelebung, der Gott der Auferweckung. Ein gesungenes Gebet, bei dem es darum geht, dass Menschen wieder wach werden für die Gegenwart eines lebendigen Gottes. Wach werden für das, was dieser Gott in ihr Leben hineingeben möchte. Leben. Wach werden für die Größe eines lebendigen Gottes, der inmitten des Chaos dieser Welt die Kontrolle behält. Wach werden. Und wieder ganz neu mit seinen Möglichkeiten rechnen. Darum geht's. In diesem Lied wird das ein bisschen erklärt, dass er in der Vergangenheit Großes getan hat. Leute, und dieser Gott handelt auch heute noch und tut Großes. Und er möchte dich und mich einladen, dabei ein Teil zu sein. Und in der letzten Strophe heißt es in diesem Lied, Gott, erwecke deine Leute, erwecke dein Volk. Es wird darum gebetet, Gott, erwecke diese Stadt. Schenk neues Leben. Und ich musste mich daran erinnern, als ich das so gelesen habe, an Corrie ten Boom. Das ist ja eine Holländerin gewesen, die im Dritten Reich im KZ war. Ihre Schwester ist getötet worden in Ravensbrück. Und Corrie ten Boom hat es überlebt. Als Missionarin ist sie danach weltweit herumgereist. Und sie hat einmal gesagt, willst du Erweckung? Bete für Erweckung. Und dann mach es so, dann zieh einen Kreis. Und dann stell dich in diesen Kreis. Und dann bete Gott, schenke Erweckung und fange in diesem Kreis an. Klar kann ich dafür beten, Gott, erwecke deine Leute, mach sie wach. Klar kann ich dafür beten, erwecke diese Welt, mach sie wach. Aber es fängt an bei dir und bei mir. Und das ist das, was Gott tun möchte. Er möchte uns wach machen. Dafür, dass er noch da ist. Ich fand dieses Bild von Dietmar so gut, so diese grüne Pflanze durchbricht hier diesen Riss im trockenen Erdreich oder vielleicht ist es auch trockener Beton. Und wo das eigentlich so ein Wunder ist, wie kann diese Pflanze da durchbrechen? Wie kann sie dort stehen? Ja, sie ist gewurzelt und hat einen Kontakt zum Wasser. Und Gott sagt, dein Umfeld muss sich nicht sofort ändern. Da, wo du bist, in der Situation, wo du bist, bin ich. Und wenn du dich in mir verwurzeln lässt, bist du in Kontakt mit dem Leben. Und dann ist es egal, wie heiß es da draußen ist. Dann ist es egal, wie zertrümmert das in deinem Umfeld ist. Ich bin da als der, der auferweckt. Als der, der neu belebt. Als der, der wach macht für meine Größe. Ich wünschte mir, dass ich in diesem Kreis drin bin mit dem bewussten Wollen. Ich möchte wach werden und dass Gott handelt. Und ich wünschte mir, dass das Kreise zieht. Dass es bei uns anfängt. Ich musste darüber nachdenken, worum geht's denn? Wofür soll ich wach werden? Und ihr kennt vielfach dieses Lied, das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Das Höchste. Wach werden für den Gott, wie er wirklich ist. Ich habe das für mich jetzt diese Tage mal durchgespielt. Was fällt dir leichter zu glauben, Gott ist zornig oder Gott freut sich über dich? Wenn du an Gott denkst, und an seine Beziehung zu dir, freut er sich über dich oder ist er zornig über dich? Wie ist er die meiste Zeit in deinen Gedanken? Wie ist Gott für dich? Das fällt mir so leicht zu glauben, dass er zornig über mich ist, weil ich so viel Shit in meinem Leben sehe, wo ich sage, Gott, da bin ich ja zornig drüber. Wie viel mehr musst du an Zorn haben? Ihr kennt das, viele von euch kennen das, dann verdammt man sich selber, weil man meint, so ist Gott. Und ich habe den Eindruck, wir kennen ihn zu wenig. Wir kennen ihn zu wenig. Nehmen wir mal ein Bibelwort. Nicht nur im Neuen Testament. Ne? Da ist ja der verlorene Sohn, der das ganze Erbe durchbringt. Und er kommt nach Hause und dieses für den Orientalen unwahrscheinliche Bild, dass der Vater losläuft und diesem stinkenden, von den Säuen kommenden Sohn umarmt und ihn liebt und sagt, wir feiern eine Party. Und Jesus sagt, so ist das, wenn einer Buße tut. Im Himmel wird Party gemacht. Gut, dann denke ich mir, schön, am Anfang ist das so, aber wenn du dann länger wieder im Hause des Vaters bist, dann wird er wieder zornig, ne, weil ich ja irgendwie einen Bockmist mache. Nein! Gott freut sich über uns. Und wie gesagt, das steht schon im Alten Testament, Zephania 3. Du jauchze, du Tochter Zion, frohlocke Israel, freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem, denn der Herr hat deine Strafe weggenommen, hat er bei uns noch viel mehr durch Jesus. Wie war das, Prediger, wer sich freut, muss nicht predigen, sondern ist eine Predigt. Ne? So ähnlich war das, was Sabine am Anfang sagte. So ungefähr. Das ist wie ein Weg zur Freude. wenn du wahrnimmst und annimmst, deine Schuld ist vergeben. Die Strafe liegt auf Jesus. Gott ist für dich. Und dann heißt es weiter, der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte und was für ein starker Retter er ist. Von ganzem Herzen freut er sich über euch, weil er euch liebt. Redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Ich kenne Gott zu wenig. Und diese Seite von ihm habe ich zu wenig im Blick. Wenn ich an mich denke, habe ich nicht immer das Jubeln in meinem Herzen. Und ich möchte mehr Gott wahrnehmen, wie er mit mir umgeht. Und er jubelt. Er jubelt, wenn er dich sieht, heute Morgen, jetzt hier. Und wie er uns sieht, wie er mit uns umgeht, so sollen wir mit den anderen umgehen. Freut euch. Kennst du Gott? Das Höchste meines Lebens ist Gott lieben. Wach werden wieder für die Liebe Gottes. Ich nehme einen längeren Text, den lege ich nicht aus, keine Angst. Aber nehmt ihn mal, lasst ihn mal wirklich sacken. Habe ich heute schon mehrmals eigentlich in der letzten Zeit gemacht. Dieses Wort aus 1. Johannes müsste, glaube ich, 4, 16 bis 19 heißen, nach der neuen Genfer. Wir haben erkannt, ne? Gott kennen, damit fängt's an. Und wenn ich Gott jetzt kennenlerne, wenn ich diesen Gott jetzt kennenlerne, habe ich erkannt, wenn ich mich wirklich darauf einlasse, das ist eine Sache des Herzens, nicht nur des Kopfes. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns beiden der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Hey, ist das so? Wir haben die Liebe Gottes erkannt. Hat unser Herz berührt, uns wach gemacht für ihn und das erneuert unser Leben von Grund auf. Dann werden wir dem Tag des Gerichtes voll Zuversicht entgegensehen können, denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden, in dieser Welt, in der Trockenheit deines Lebens, in den Trümmern deines Lebens. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Und wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht voll zum Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Und darum, weil er uns liebt, zuerst geliebt hat, lieben wir. Das sind Worte, die Leben bewirken. Da, wo ich sie glaube und wo ich sie an mein Herz ranlasse und wo ich merke, so ist dieser Gott, dem ich gehöre. Also das Höchste ist Gott kennen, ist auf seine Liebe zu antworten und ihn lieben. Wach werden dafür und dann Gott dienen. Und da sind wir wieder bei diesen Einanderworten. Das wird dann ganz praktisch in kleiner Münze. Ich diene Gott, indem ich anderen diene. Und ich liebe Gott, indem ich anderen vergebe, so wie er mir vergeben hat. Und dass ich bete für die, die er liebt und für die Welt, nach deren Heil er sich sehnt, wo er durchbohrte Hände dieser Welt entgegenstreckt. Noch ein längerer Bibeltext, den will ich auch nicht auslegen, aber da, wo dieses Füreinanderbeten drinsteht, Jakobus, lese ich einfach. Wird auch praktiziert bei uns. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinden zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, wörtlich heißt es das Gebet eines Gerechten, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir, und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, da fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Füreinander beten ist genau das, was wir heute Morgen getan haben. Füreinander beten ist jetzt nicht eine Geschichte, die man programmatisch im Gottesdienst macht, sondern füreinander beten kann bei dir zu Hause passieren. Füreinander beten kann in kleinen Gruppen passieren. Füreinander beten heißt mit Gott im Kontakt sein, der uns liebt und der uns vergibt. Und diese Geschichte hier finde ich sehr bemerkenswert. Da sind Leute krank. Gut, damals gab es auch Ärzte. Lukas war ein Arzt. Und das heißt nicht sofort, holt die Ärzte. Vielleicht haben sie es auch schon probiert. Holt eure Ältesten. Und rechnet damit, dass Gott durch eure Ältesten wirklich handelt, wenn die Glauben haben zu beten. Gott vertrauen, dass auf ihr Gebet hin etwas sich tut. Will ich nicht weiter vertiefen. Was mir in dieser Geschichte hier deutlich wird, in diesem Bericht, diese vertraute Beziehung, die man miteinander hat. Man ist krank, man fühlt sich schwach, man sieht nicht gut aus. Viele Kranke, zu denen wir gehen, sehen nicht gut aus, bringt Krankheit mit sich. Aber sie holen die Ältesten und wir gehen hin und wir kommen. Und dann erzählen wir. Und dann ist eine Atmosphäre, dass man sogar einander die Sünden bekennen kann. Das gelingt uns noch nicht wirklich so. Ich habe beim letzten Mal darüber geredet, Jesus vergibt in der Weise, dass wir freigesprochen werden in seiner Gegenwart. Unser Klippo, unser Freio, ne? Da, wo wir nicht mehr abgeschlagen werden. Und ich habe gesagt, so wie Jesus vergibt, sollen wir einander vergeben. Eigentlich ist der Ort der Gemeinde der Ort, wo wir nicht mehr abgeschlagen werden. Der Ort, wo ich mir sicher sein kann, wenn Gott vergibt. Und der freut sich darüber, weil die Strafe liegt auf Jesus. Er jubelt über uns. Dass diese Art Freude bei uns durchkommt. Und wenn wir dieser Liebe uns gewiss sind, dieser Vergebung uns gewiss sind und keine Angst vor Strafe haben, werden wir uns das auch nicht mehr gegenseitig vorhalten, sondern es wird eine Atmosphäre der Freiheit, der Liebe, der Annahme da sein. Und wir haben eine Atmosphäre, wo es uns leicht fällt, über Sünde zu reden, über unser Versagen zu reden. Und dann können wir, bekennt einander eure Sünde und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und das Gebet eines Menschen, der hier nach Gottes Willen lebt, und da meine ich, das Wort gerecht gefällt mir besser, nach Gottes Willen sieht so nach perfekt aus. Aber der Gerechte ist erstmal nicht ein perfekter Mensch, sondern ist in der richtigen Beziehung zu Gott. Ich bin nämlich in Jesus. Jesus hat gesagt, bislang habt ihr nicht in meinem Namen gebetet, aber jetzt sage ich, betet in meinem Namen und ihr könnt direkt zum Vater kommen. Was heißt im Namen Jesu beten? Platt gesagt, er gibt mir seine Kreditkarte. Die ist gedeckt. Geh in meinem Namen einkaufen. Natürlich kaufe ich jetzt das ein, was wirklich auch in meinem Namen, wo ich auch hinterstehen kann. Aber ich gebe es dir. Du kommst nicht aufgrund deiner Gerechtigkeit, nicht aufgrund deines Guthabens, aufgrund deiner Leistung, sondern sei entspannt. Wenn du betest, wenn du bittest, dann, weil Jesus es möglich gemacht hat. Und wegen ihm will Gott handeln und erhören. Und wisst ihr, was dann passiert? Ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen. Und dann wird eure Freude vollkommen sein. Ne? Wieder Freude. Freude durch Sündenvergebung. Und wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und Freude, wenn du merkst, Gott hört auf dein Gebet. Wenn ihr natürlich nicht füreinander betet, dann erlebst du diese Freude auch nicht wirklich. Ich möchte euch ermutigen. Nehmt Jesus beim Wort. Da könnte man noch viel zu sagen, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich möchte nur werbend dafür eintreten, lernt euren Gott kennen. Ich weiß, wovon ich rede. Du kannst da 40 Jahre über Gott reden und predigen und du predigst über ihn, ohne wirklich ihn selber zu kennen. Tief in deinem Herzen mit ihm unterwegs zu sein. Und Gott macht uns Mut, bitte, aber er gibt uns nicht die Zusagen, dass alle unsere Gebitten erhört werden. Wie heißt er, Brian Johnson oder dieser Texter von gerade, ja, der auch über Monate depressiv war? Gott könnte von jetzt auf gleich die Dunkelheit ins Licht tauchen. Aber manches Dunkel lässt er erstmal zu. Warum? Weil wir entdecken sollen, dass es im Dunkeln unseres Lebens hell werden kann, ohne dass sich das Umfeld ändert. Weil im Dunkel unseres Lebens Gegenwart Gottes erfahrbar wird. Und das ist nachhaltiger, tiefgreifend in der Veränderung, fantastischer als alles andere, wenn Gott die Welt verändert. Im Namen Jesu zu beten, füreinander, heißt auch so zu beten, wie Jesus betet. Nehmen wir ein Gebet raus. Petrus, ich habe für dich gebetet. Wie geht's weiter? Dass dein Glaube nicht aufhört. Ich hätte dafür gebetet. Petrus, ich habe für dich gebetet, dass der Vater dich bewahrt, dass du mich nicht verleugnest. Dann haben wir nämlich gar kein Problem erst, ne? Ich habe für dich gebetet, dass du nicht versagst. Aber genau das hat Jesus nicht gebetet. Im Namen Jesu zu beten, heißt zu beten wie er. Und er betet dafür, dass in dieser Krise, die jetzt in das Leben des Petrus einbrechen wird, wo er ihn verleugnet, wo er sich selber erkennt und erschrickt, dass er dazu fähig ist, zu sagen, verflucht will ich sein, dass Petrus in dieser Krise dann erkennt, wie groß die Liebe Gottes ist und dass Gott an ihn festhält und er betet dafür, dass Petrus in dieser Krise glaubt, weiter vertraut. Wir haben geglaubt, gekannt, vertraut, die Liebe, die Gott zu uns hat. Und dann kommt er aus dieser Krise gestärkt heraus, denn dass du da dermaleinst deine Brüder stärkst, wenn du dich bekehrst. Also manche Krise ist angesagt, nicht weil Gott uns fertig machen will, sondern weil er ganz nachhaltig uns zu Menschen machen will, die glaubwürdig in einer dunklen Welt Lichter werden, weil sie in der Dunkelheit ihres Lebens Liebe Gottes erkannt haben, erlebt haben und dienend weitergeben. Ich mach Schluss. Betet füreinander ist ein ganz wichtiger Schritt, dahin zu kommen. Und ich bin gespannt, was Gott für uns tut. Wie sagt Dietmar das in seinem Wort? Gott beginnt Neues. Erkennt ihr das denn nicht? Ich bete. Nein, Herr, wir erkennen es oft nicht. Weil wir starren auf das, was nicht so ist, wie es sein soll. Herr, wir sind oft blind für dich, weil wir hineinstarren in das Dunkel. Und so bitte ich dich um Erweckung. Ich bitte dich, dass wir wach werden. Wieder wach werden für dein Reden, dass deine Stimme wirklich unsere Herzen berührt und in Schwingung bringt, in Stimmung bringt. So wie die Psalmbeter sagen, dass dein Wort wie Honig ist, süß. Herr, wir möchten dich bitten, dass du unseren Verstand erleuchtest, unsere Herzen erweiterst und dass du uns heilst, dass du vergibst. Und dass wir uns nicht ständig zersorgen, sondern dass wir entspannt in dieser Welt leben können, weil du für uns sorgst. Und dass wir aus dieser Ruhe heraus ein Segen sein können. Segne einen jeden in seiner Krise, dass er vertraut, dass sie vertraut und erlebt, dass ein starker Heiland in ihrem Leben ist, in unserer Mitte ist. Und die, die das überwunden haben, lass davon erzählen, dass sie mit dem Trost, mit dem sie getröstet wurden, andere trösten können. Erbarm dich über unsere Welt. Segne du und segne uns den Rest dieses Tages. Amen.